nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit der Vorschau auf das Wochenende, und das hat es absolut in sich. In dieser Woche geht es sogar am Mittwoch schon los mit dem World Golf Championship Dell Technologies Matchplay im Austin Country Club in Texas, einer der ältesten Golfkurse, der ältesten Golfclubs der US-amerikanischen Geschichte sozusagen, des US-amerikanischen Festlandes, um es ganz genau zu fassen. Und da wird gespielt auf einem Pete Dye-Kurs, und es wird vor allen Dingen Matchplay gespielt, und wir sind schon ganz aufgeregt hier bei Nur Golf, auch meine Kollegin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte, der Terminus ist heiß wie Frittenfett in dem Fall.
Heiß wie Frittenfett, du hast sowas von recht, passt sogar dann auch zu Texas, passt zu den USA, also nein, aber...
Stimmt, so war es gar nicht gemeint, aber ja, stimmt.
Yeah, fries.
Yeah.
Aber es geht los wieder, Matchplay, endlich. Gibt's ja nicht so oft in der Welt des Golfsports, dass wir das außerhalb des Ryder Cups, außerhalb des Solheim Cups und außerhalb von einigen Events auf der European Tour, ganz wenigen, dann auch mal auf der PGA Tour zu sehen kriegen.
Ja, Anhänger des Matchplays werden sagen, viel zu wenig. Kann man jetzt so oder so sehen. Es ist halt nun mal so, dass das normale Standardturnier dann doch eher Zählspiel ist und halt über 4 Tage 72 Löcher jeder separat für sich läuft. Und ehrlich gesagt, Titelverteidiger Bubba Watson hat sich auch durchaus relativ eindeutig in die Richtung geäußert, dass er ja eigentlich so gar nicht weiß, warum er das letztes Jahr gewonnen hat. Weil irgendwie Matchplay und so, also man weiß ja um seine Ryder Cup Statistik, die jetzt gar nicht berühmt ist, und dass er sich da ja auch freiwillig schon mal aus dem Ryder Cup rausgenommen hat und gesagt hat, Vice Captain ist okay, aber das bringt doch gar nichts, wenn ich mitspiele, da gewinnen wir eh nicht. Also Bubba Watson hat da durchaus ein gespaltenes Verhältnis zum Thema Matchplay. Dafür hat das ja, naja, mittelmäßig ordentlich gelöst letztes Jahr. Also, ist schon irgendwie, wahrscheinlich, wenn man dann da nicht so richtig Bock hat, dann ist man entsprechend gelöst und kriegt es dann gut über die Bühne. Aber wir haben natürlich auch ausgewiesene Spezialisten da am Start, die natürlich da total Bock drauf haben. Und diese ganzen Matches, die es jetzt gibt, wir haben ja Round-Robin-Matches, das heißt, wir haben 3 Tage, Mittwoch bis Freitag, 4er-Gruppen, wo jeder gegen jeden erstmal spielt, also pro Tag dann eben jeweils dann entsprechend die Partien. Und da ist es dann, also jeder hat praktisch pro Tag eine Partie gegen die anderen drei dann im Lauf der 3 Tage. Und das ist dann natürlich schon mal so ein erster Fingerzeig, wie ist man drauf. Aber wenn es dann ins K.O.-System geht ab dem Wochenende, ist eh wieder alles bei Null. Und dann fliegt jeder raus, der dann tatsächlich eben einen Matchplay-Durchgang eben nicht für sich entscheiden kann.
Du hast es schon gesagt, 4er-Gruppen, 16 Stück sind es, 64 Spieler insgesamt. Und das ist die Creme de la Creme, 64 der 66 Top-Spieler in der offiziellen Golf-Weltrangliste. Also alles, was Rang und Namen hat, ist letztlich mit dabei. Da es nach der Weltrangliste geht, leider dann auch Martin Keimer eben nicht mit dabei in dieser Woche. Aber das soll uns letztlich nicht groß stören, weil die Namen, die da sind, sagt es ja schon, mit den 64 Besten der Welt, haben es absolut in sich, und die wurden jetzt auch noch in Gruppen gelost, die es noch mehr in sich haben. Also da sind einige Perlen bei diesen 16 Gruppen dabei, wo sich das Hinschauen ganz besonders lohnt. Tiger Woods ist übrigens auch wieder mit dabei, der hat das Turnier ja schon 3-mal gewonnen, allerdings nicht in Austin, sondern auf einem anderen Platz, der feiert seine Premiere jetzt in Austin. Aber Desiree, lass uns die Gruppen so ein bisschen durchgehen und mal auf so ein paar ganz besondere Highlights gucken. Die Gruppe 1 wird angeführt vom Weltranglisten-Ersten, von Dustin Johnson. Der hat jetzt mit Hideki Matsuyama, Brandon Grace und Chaz Revy jetzt nicht unbedingt die ganz großen Namen zugelost gekriegt, dürfte, wie sagt ihr Bayern, gemarte Wiesen sein.
Gmarte Wiesen, das ist ja der, um Gottes Willen, wenn norddeutsche bayerische Probleme. Ja, ich bin ja selber kein Bayer, aber ich habe ja wenigstens noch dieses Süddeutsche, was da weiterhält.
Ach, das ist mir völlig fern, ja.
Ja. Ach, komisch, da wäre jetzt keiner drauf gekommen.
Außer meine Liebe zu Weißbier, aber das ist was anderes.
Verstehe. Ja, also ich komme ja aus dem südlichsten Süden von Deutschland, insofern bin ich da qualifiziert, das nachzumachen. Ich bin auch 1 Kilometer von der bayerischen Grenze aufgewachsen. Jetzt kann man anfangen zu rätseln, Mensch, wo kommt die her? aber es ist tatsächlich so, dass den Johnson da keine so Riesenprobleme haben sollte. Und immer, wenn man das sagt, ehrlich gesagt, passiert irgendwas Unvorhergesehenes beim Matchplay. Aber Dustin Johnson ist jetzt aus meiner Sicht nicht nur Favorit, weil er Weltranglistenerster ist und weil er gerade einen sehr, sehr guten Streak generell hat. Jetzt mal abgesehen von dem Finalsonntag letzte Woche oder eben vor ein paar Tagen, sondern weil er natürlich Mr. WGC schlechthin ist. Und wenn er jetzt da wieder den Titel holt, dann hätte er auch, wäre er in so eine Liste, sehr erlesene Liste von Leuten aufgerückt, die eben zwei WGC-Turniere hintereinander, also jetzt nicht Titel verteidigen übers Jahr gesehen, sondern er hat ja das WGC in Mexiko schon gewonnen, also dann kann er es hier eigentlich im Prinzip gleich nachlegen. Also er ist da, er hat ja wirklich da schon ganz viel abgeräumt in dieser speziellen Turnierart. Und gut, Matchplay ist immer noch mal eine andere Sache, insofern werden wir sehen, aber also in der Gruppe selbst ist er haushoher Favorit. Alles andere wäre dann doch eine Riesenüberraschung, wenn er da nicht weiterkommt.
Das Einzige, was er fürchten muss, sind Treppen. Jetzt hat sein Bruder ja erwischt. Wir haben ja in der letzten Nur-Golf-Sendung in der großen am Montag drüber gesprochen. Wer das genauer hören will, einfach nochmal reinhören. Ja, also Gruppe 1 für Dustin Johnson wohl eine klare Geschichte. Gruppe 2, auch interessant, vor allen Dingen aus europäischer Sicht natürlich. Justin Rose zusammen mit Eddie Pepperell, Gary Woodland und Emiliano Grillo.
Ja, also das ist auf jeden Fall, ich bin schon begeistert, Entschuldigung, kann mich schon kaum mehr halten. Aber das ist natürlich, also Eddie Pepperell ist ein absolut spektakulärer Spieler, auch wenn er jetzt da sein erstes Auftreten bei diesem Turnier natürlich hat. Und der dann in der Paarung mit Justin Rose, was am Donnerstag dann passieren wird, also nicht mit, sondern gegen Justin Rose, das halte ich für sehr, sehr spektakulär. Dann Gary Woodland als ein wirklich eigentlich heißer Spieler, der dann so bei Zählspielturnieren mal auch gerne mal Zweiter wird, wie auch immer, aber der ist jetzt durchaus in der Lage, einen schönen Ball zu spielen. Und Emiliano Grillo ist irgendwie, hat eigentlich keine gute Matchplay-Statistik, ist aber irgendwie jemand, dem ich durchaus auch zutrauen würde, dass sich das irgendwann mal ändert. Und also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr sympathische Gruppe übrigens auch, sind echt vier großartige Golfer, also da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick. Mhm. Und aus meiner Sicht nämlich mehr als bei Gruppe 3. Nichts gegen Brooks Koepka, der hat aber mit seinem völlig rätselhaften, aus meiner Sicht, Gewichtsverlust, vielleicht bin ich nur neidisch, weil ich seit 4 Wochen keinen Sport machen darf und das im Winter nicht lustig, und eher ein paar Gramm zugenommen habe, aber er hat ja also wirklich, glaube ich, 15 Kilo oder was abgenommen, was krass ist für einen Athleten. Und was er damit verfolgt, weiß irgendwie kein Mensch. Also, und ob er jetzt eben mit in dieser abgemagerten, Anführungszeichen, Version da schlagkräftig ist gegen Alex Noren, Hao Tong Li oder Tom Lewis, wir werden sehen. Mhm. Das ist jetzt aber von außen betrachtet eine nicht so spektakuläre Gruppe. Ehrlich gesagt, da würde ich sogar Alex Noren Riesenchancen einräumen. Der hat auch die bei weitem beste Matchplay-Statistik von den 4 Spielern.
Apropos Matchplay-Statistik, wenn wir bei Justin Rose auf die Gruppe 2 nochmal gucken und uns da seine Statistik angucken. Der hat erst einmal bei diesem Turnier bei 11 Auftritten überhaupt dann die Runde der letzten 16 erreicht. Also seine Ryder Cup-Bilanz, die täuscht ein bisschen über seine Matchplay-Qualitäten auf der normalen Tour hinweg.
Ja, das ist aber auch immer ganz interessant, was der Ryder Cup als Teamturnier, als Team Europe gegen Team USA dann nochmal für Energien freisetzen kann. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Sieht man ja im umgekehrten Fall auch bei Bubba Watson, der jetzt wirklich beim Ryder Cup kein Bein auf den Boden kriegt. Also das ist böse, aber es ist leider praktisch so. Und der dann aber in der Lage ist, dieses Turnier zu gewinnen. Ja, also es ist nicht wirklich zu vergleichen. Matchplay ist auch nicht gleich Matchplay, ist immer eine Sache, spielst du für dich selbst oder spielst du für dein Land oder deinen Kontinent oder whatever. Insofern kann man da, also Statistik ist ja sowieso nicht alles, das wissen wir. Aber Justin Rose ist natürlich auf jeden Fall ein Typ, der die Nerven hat, sowas durchzustehen. Mhm. Und Alex Noren eben, man denke an diesen wahnsinnigen Schlussputt beim Ryder Cup. Also das ist auf jeden Fall auch eine Nummer. Fände ich cool. Aber das kann natürlich trotzdem sein, dass Brooks Koepka da die Nase vorne hat.
Alex Noren jetzt 2 Cuts in Folge verpasst, aber beim WGC Matchplay bei den letzten beiden Malen, wo er dabei war, immer am Sonntag noch am Start gewesen. Also Matchplay ist für ihn was er auf jeden Fall kann. Gruppe 4, Rory McIlroy und Matthew Fitzpatrick zusammen mit Justin Harding und Luke List, also die beiden Europäer vor allen Dingen. Natürlich, da gucken wir drauf.
Ja, aber hallo. Also da freue ich mich auch auf das Duell. McIlroy gegen Fitzy ist natürlich wirklich Rory gegen Fitzy. Wird erst am Freitag stattfinden tatsächlich. Die spielen vorher noch gegen die beiden anderen. Und also Rory ist natürlich in super Form. Insofern wäre alles andere, als dass er weiterkommt, eine Überraschung. Ich würde aber Fitzy nicht unterschätzen. Mit den beiden anderen kann ich jetzt nicht wirklich was anfangen. Also kann ich natürlich was anfangen. Ich weiß, wer das ist und wie die spielen. Und die sind natürlich alle gut drauf, sonst wären die nicht in diesem Feld. Weil Platz 47 und 64 in der Weltrangliste, gerade Luke List ist der wirklich Letzte, der sich noch qualifizieren konnte.
Der Letzte auf der Liste.
Der Letzte. Sehr schön. Mir gefällt, wie du denkst. Ja? Die beiden, also Justin Hardinger ist ein Südafrikaner, der ist auch das erste Mal überhaupt bei Matchplay dabei. Da kann es sein, dass die super unbeschwert spielen und gerade deshalb alles in Grund und Boden spielen oder eben, dass sie da dann doch dem Format Tribut zollen müssen. Normalerweise müsste natürlich Rory da weiterkommen. Sowieso mit dem Schub, den er jetzt hat, natürlich mit dem Player-Sieg.
Klar. Gruppe 5, auch sehr spannend. Justin Thomas mit Keegan Bradley, der mittlerweile wieder richtig gut in Form ist. Matthew Wallace ist auch mit dabei, von der European Tour rübergekommen. Der Mann, der ja eigentlich bei der India Open, die ja parallel stattfindet, der Titelverteidiger ist. Aber Matt Wallace, der hat gesagt, nee, da gehe ich doch lieber zum WGC. Kann ich A, mehr verdienen und ist natürlich die größere Bühne. Und wenn man schon dreimal auf der European Tour gewonnen hat, dann will man natürlich auch auf der großen Bühne dann oben mitspielen. Und Lukas Bjerregaard ist auch noch mit dabei. Justin Thomas, bei dem hat mich vor allem überzeugt, in Anführungsstrichen. Der hatte neulich getwittert, jetzt am Wochenende, ein Bild aus seinem Wohnzimmer, wo er auf der Couch liegt. Großer Fernseher in der Mitte und vier kleinere Fernseher, auch sehr groß, rund um diesen großen zentralen Monitor herum. Auf allen lief Sport, fand ich geil.
Da spricht der Sportreporter natürlich. Vielleicht macht er auch Radiosendungen und wir wissen es nicht.
Fand ich geil, hat man alles im Blick.
Bitte?
Da hat man alles im Blick.
Ja, alles und nichts, aber das ist wieder natürlich der Spaß für aber einen Schub von mir.
Du hast
mir.
Ja recht.
Ja, ich bin da einfach vielleicht nicht multitaskingfähig, wie auch immer. Ich habe lieber einen Bildschirm und da gucke ich dann zu und ich bin ja schon vom Handy abgelenkt, weil ich nebenher twittere, das kenne ich schon. Habe ich schon ganze, ich weiß noch, wie ich mal, das habe ich aber glaube ich schon mal irgendwie on air erzählt und das interessiert auch niemanden, aber ich erzähle es nochmal, ich habe mal ein Schalke-Fußballspiel, ich gucke nie Schalke.
Schalke interessiert auch keinen, das ist kommt noch dazu.
Ja, das hast du jetzt gesagt, das wollte ich mir genau verkneifen. Aber egal, jedenfalls war das irgendwie ein Spiel, wo insgesamt, glaube ich, 6 Tore gefallen sind. Ich glaube, es waren 4-2 oder irgend sowas. Und ich habe es geschafft, bei jedem einzelnen Tor nicht im Zimmer zu sein. Das ist bei 6 Toren in 90 Minuten eine reife Leistung. Ich war mal in der Küche und dann war ich mal im Bad. Und dann habe ich mal nicht hingeguckt und dann musste ich das Handy laden und war hinterm Sofa irgendwie an der Steckdose irgendwie am Werkeln. Und insofern, also Ablenkung ist nicht immer gut.
Das ist sonst nur mit Magen-Darm-Erkrankung zu entschuldigen.
Ganz genau. Naja, wie auch immer, Justin Thomas, ja, weiß ich nicht, ob ihm das Fernschauen geholfen hat, das wird man dann sehen, ist jetzt, ja, so, war jetzt letztes Jahr dann schon irgendwie mindestens im Halbfinale, hat dann gegen Barbara Watson verloren, der ja dann den Titel geholt hat. Matt Wallace finde ich ehrlich gesagt da interessant in der Gruppe, aber aus einer rein europäischen Perspektive, weil Matt Wallace war ja letztes Jahr der Leidtragende, das ist immer so dramatisch formuliert, aber den hätten ja viele gerne ins Ryder Cup Team geredet, weil er natürlich mit seinen 3 European Tour Siegen da wirklich das Form Horse irgendwie war. Und Thomas Björn hat sich dann für andere Kandidaten entschieden, hat damit den Ryder Cup geholt, deswegen kann man ihm da wenig vorwerfen im Nachklang, aber Matt Wallace hat da sicher noch so eine Art Matchplay-Rechnung offen und wird sich, glaube ich, schon allein deswegen da gut präsentieren wollen. Lukas Bjerregaard ja auf eine ähnliche Art und Weise auch. Also das ist so eine ganz offene Gruppe, da würde ich gar nichts voraussagen wollen. Klar ist Justin Thomas mega favorisiert, aber das ist ehrlich gesagt, das würde mich jetzt auch wahrscheinlich möglicherweise nicht vom Hocker reißen, da zuzuschauen. Genauso wie in Gruppe 6 mit Bryson DeChambeau, Mark Leishman, Kira Dech-Afibanrad und Russell Knox. 4 tolle Golfspieler irgendwie, aber in dieser Formierung irgendwie macht mich das jetzt nicht so an. Damit tue ich jedem Einzelnen von ihnen Unrecht, das weiß ich. Aber ist jetzt einfach nicht so irgendwie, finde ich es nicht so aufregend.
Bryson DeChambeau zum ersten Mal beim WGC Matchplay mit dabei. Und Mark Leishman, der hat ja vor allen Dingen beim President's Cup einen richtig guten Rekord. Noch kein Single-Match da verloren. Aber mal gucken, wie es dann jetzt beim WGC sein wird. Gruppe 7, da haben wir wieder einen, der absolut Matchplay kann. Haben wir beim Ryder Cup gesehen, Francesco Molinari. Er ist zusammengelost worden mit seinem Ryder Cup Teamkollegen Torbjörn Olesen und mit Webb Simpson und Satoshi Kodaira. Da guckt man allein schon wegen Molinari und Olesen hin.
Genau.
Punkt.
Was jetzt natürlich wieder Webb Simpson total unrecht tut.
Ja,
Kodaira hab ich letztes Jahr tatsächlich so ein bisschen beobachtet, auf der Rechnung gehabt, aber da hat er tatsächlich wenig Glück gehabt und hat alle Matches verloren. Olesen weiß man, dass ich da sehr, sehr gerne zuschaue und dass es einer meiner Lieblingsspieler ist. Müssen wir auch gucken. Der war ja sehr jahrelang, in Anführungszeichen, seit 2016 nicht mehr am Start. Und das ist schwer einzuschätzen. Also bei dem habe ich kein akutes Gefühl im Moment, wie der in Form ist. Das kann man aus seinen Ergebnissen auf der European Tour nicht so ablesen, da sie waren das nicht so prickelnd. Molinari muss da weiterkommen, einfach, also das ist einfach, das gehört zur Dramaturgie dieses Turniers, also so sehr ich Olesen schätze, halte das aber durchaus, also ich meine, der hat, seine Ryder Cup Statistik ist natürlich weltberühmt, aber bei jetzt die Statistik bei so normalen Matchplay-Turnieren ist da auch nämlich gar nicht wieder so dolle. Also da wird man sehen, aber das, also wenn es irgendwie, wenn es einen Golfgott gibt, dann kommt der Molinari weiter, einfach weil halt.
Er ist doch der Golfgott, dachte ich.
Ach so, ja, ich hab's durcheinander gebracht. Ja, da kommt er eh weiter, das ist ja kein Problem.
In der Gruppe 8, da ist auch einer, den wir natürlich gerne weiterkommen sähen. John Rahm nämlich, zusammen mit Matt Kuchar, auch einer, der Matchplay auf jeden Fall kann. JB Holmes und Siwoo Kim. John Rahm, ja, ist auch wieder ganz gut unterwegs, hat ja seine Höhen und Tiefen, aber aus diesen Tiefen, wir haben ja neulich drüber gesprochen, bei Nurgolf kommt er ja auch ohne großes Meckern mittlerweile auch raus. Also er bleibt ruhig, der Vulkan. Vielleicht jetzt im Matchplay explodiert er da nochmal?
Naja, mit Matt Kuchar und JB Holmes und Siwoo Kim im Flight hat er wenig, wie soll ich sagen, wenig vulkanische Energie, die ihn da befeuern wird. Das sind drei eher ruhigere Zeitgenossen, was also in keinster Weise wertend gemeint ist. Damit kommen die nämlich sehr, sehr gut über den Golfplatz. Aber John Rahm ist natürlich immer da einfach ein spektakulärer Spieler und für den Vieren wäre mir auch, also jetzt ist sowieso top gesetzt, wäre mir auch der Liebste zum Weiterkommen, weil er natürlich einfach da unglaublich tolles Golf zeigen kann. Und ich habe mir übrigens, weil wir ja relativ bös waren und ihn ja sehr, wie soll ich sagen, verurteilt klingt so blöd, aber wir haben ja schon sehr klar gemacht, dass wir es jetzt nicht für die größte Intelligenzleistung halten, was er da an der Elf gemacht hat. Also da eine wirklich komische Entscheidung da beim Players getroffen hat und damit das Turnier letztendlich hergeschenkt hat. Ich höre ja immer gerne auch noch ein paar andere Podcasts, auch jetzt im amerikanischen und im britischen Bereich noch, und die waren noch vernichtender als wir. Also die haben wirklich alle gesagt, also so ziemlich, also in Anführungszeichen, die dümmste Entscheidung, die sie je auf dem Golfplatz gesehen hätten. Also in so einer Phase eines Turniers. Ja. Insofern waren wir zwar böse, aber hatten wohl recht. Nichtsdestotrotz kann John Rahm das wunderbar von sich streifen und kann uns da mit einer Wahnsinns-Performance wahrscheinlich da auch niedermähen. Das würde ich ihm durchaus zutrauen. Wird man sehen, aber für mich der ganz klare Favorit.
Und wenn er sich sowas wieder leisten kann, wie neulich an der Elf, dann kann er das beim Matchplay, weil dann verliert er nur ein Loch und möglicherweise nicht gleich das ganze Turnier. Aber das werden wir natürlich beobachten in den nächsten Tagen beim World Golf Championship Dell Technologies Matchplay und dann auch hier besprechen bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de. Kurze Pause, dann gucken wir auf die anderen Gruppen, die es da ja auch noch gibt.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Nurgolf auf meinsportpodcast.de mit dem World Golf Championship Dell Technologies Matchplay, genauer gesagt mit der Vorschau. Und wir schauen auf den zweiten Teil des Brackets. Desiree Wolf und Malte Asmus. Desiree, die 9, da haben wir ja dann auch unseren in Anführungsstrichen Deutschen mit dabei. Sender Schaufele.
Oh ja, der Quoten-annektierte Deutsche, das genau. Ist ja wirklich der arme Kerl.
Ja, nur wenn die Amis sich den Sepp Stracker aus Österreich unter den Nagel reißen, dann holen wir uns den Sender.
Genau, das können wir auch. Der arme Alexander Schoffli, ja, wie er ja eigentlich genannt werden sollte, Gruß an die Kommentatorenkollegen. der ist in der Gruppe top gesetzt. Der hat wirklich jetzt noch nicht so viel Matchplay-Erfahrung, rein mengenmäßig, und ist jetzt so in letzter Zeit auch nicht so ganz super weit vorne immer in Erscheinung getreten. Insofern ist es da so ein bisschen offen für mich, weil wir haben da in der Gruppe noch Rafa Cabrera Bello, der jetzt wirklich gerade eine sehr, sehr gute Saison spielt und da, also ich meine, der hat natürlich auch Rückschläge, der hatte jetzt keine 72-Loch-Performance, die dann mit einer Top-3-Platzierung geendet hat, aber er hat sehr, sehr gutes Golf gezeigt, ist auch durchaus ein sehr, sehr guter Matchplay-Spieler. Also den halte ich dafür auch jemanden, den man auf der Rechnung haben muss. Und Tyrrell Hatton ist ehrlich gesagt auch jemand, der ja, den man irgendwie auch nie irgendwie unterschätzen darf. Und dann haben wir noch Lee Westwood.
Veteran.
Das ist der Veteran schlechthin. Ja. Also ehrlich gesagt, in der Gruppe, da würde ich mich gar nicht festlegen wollen. Da würde ich sowieso vermuten, dass die vielleicht auch nicht rauskommen, praktisch mit einer klaren, also wenn jetzt nach drei Spieltagen, also nach drei Partien Matchplay, gibt es auch die Möglichkeit, dass wir ein Stechen brauchen. Mhm. Kann ja rein rechnerisch, kann es so rauskommen, dass praktisch sogar drei Erstplatzierte in einer Gruppe gibt, wenn die Ergebnisse so irgendwie relativ übereinstimmen und dann muss das sowieso nochmal in einem Playoff ausgespielt werden, dieser erste Platz. Und das ist so eine Gruppe, wo das durchaus vorkommen könnte, weil die sehr, sehr ausgewogen ist. Und da ist jetzt für mich keiner dabei, der so quasi sowieso der Loser ist, der überhaupt keine Partie gewinnt, sondern das sind so vier, mit denen man rechnen muss. Und also würde ich mich jetzt weigern zu tippen, ganz ehrlich. Wenn ich unbedingt müsste, würde ich wahrscheinlich sogar auf Cabrera BO tippen.
Ja, mal gucken, was dann da passiert in der Gruppe 9. In der Gruppe 10 Paul Casey, der Mann, der in der letzten Woche beim Valspar Championship seinen Titel verteidigt hat. Cameron Smith ist mit dabei. Charles Howell, der Dritte, der ja unheimlich konstant aktuell unterwegs ist, vor allem wenn es um Matchplay geht. Da hat er nämlich bei den letzten beiden Malen immer die Runde der letzten 16 erreicht. Und Abraham Anser, also das ist mir so eine Gruppe der, ich will jetzt nicht sagen farbloseren, wenn man Paul Casey rausnimmt. Und Cameron Smith ist ja auch ganz interessant, aber trotzdem, das ist jetzt nicht so eine Mördergruppe wie zum Beispiel die Elf. Tommy Fleetwood, Louis Oosthuizen, der ja auch aktuell stark in Form ist, Kyle Stanley und Ben Ahn.
Ja, also Tommy Fleetwood muss ja weiterkommen, einfach nur aufgrund der Logik, dass Francesco Molinari weiterkommen muss. Also insofern, mehr Fachwissen brauchen wir da gar nicht zu verströmen. Nein, das ist tatsächlich schwierig, weil Louis Oosthuizen in einer sehr, sehr guten Form ist. Also das ist sowieso auch, hat da ja gegen Jason Day 2016 nur verloren. Also war da quasi Zweiter. Das war ja dieses Jahr mit Victor Dubuisson, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ja. Das muss das, glaube ich, gewesen sein. Aber eben im Halbfinale. Und also Oosthuizen würde ich auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Kyle Stanley ist aber auch so ein Typ, der da irgendwie sich gerne mal durchmogelt und auf einmal da irgendwie weiter ist, obwohl man es gar nicht so richtig gemerkt hat. Ben Ahn kann ich nicht so richtig einschätzen, der hat jetzt nicht so die Riesenstatistik. Da wird viel entschieden werden, wenn man jetzt die Tagesverläufe mal anguckt. Am Freitag ist das Match Fleetwood gegen Oosthuizen und ich denke, da wird mal hinterher dann schon vieles wissen, einfach weil das die beiden Top-Gesetzten natürlich sind. Mit so leichten Außenseiter-Chancen vielleicht für Kyle Stanley tatsächlich.
Sind wir auch mal gespannt auf die Gruppe. Aber auf die Gruppe 12, da sind wir erst richtig gespannt.
Voll auf die 12.
Ja, voll auf die 12. Kann man wirklich sagen, das ist eine reine Todesgruppe. Jason Day, Phil Mickelson, Henrik Stenson, Jim Furyk. Wenn man sich eine Gruppe malen würde, würde man sich die so malen?
Ehrlich gesagt, ja, selbst ich, obwohl Jim Furyk dabei ist. Nein, das ist Hammer. Das ist richtig, richtig cool. Da sind alle Partien, haben da irgendwas. Alle Partien, nicht alle haben eine Vorgeschichte, wie sie es natürlich zum Beispiel Mickelson gegen Stenson haben. Ich meine, Mickelson gegen Stenson, wir erinnern uns alle an die Open. Wahnsinnige Finalrunde natürlich. Das ist natürlich eine Sache. Dann ist es tatsächlich auch sehr, sehr interessant, Mickelson gegen Furyk zu sehen. Jason Day ist sowieso immer Spektakel. Also das ist in der Gruppe kannst du auch gar nichts sagen. Da möchte ich nicht ausschließen, dass Jim Furyk übrig bleibt, weil der wirklich super in Form ist jetzt. Haben wir ja gesehen bei den letzten Turnieren und beim Players. Henrik Stenson im Moment ein bisschen unberechenbarer. Also kann ich noch nicht ganz einschätzen jetzt, wie es so läuft. Der hat also definitiv nicht die Form, die er sonst schon mal hatte. Phil Mickelson kannst du überhaupt nie einschätzen. Der kann wirklich eine totale Grütze spielen und in der nächsten Woche fantastisch. Und Jason Day ist auf jeden Fall ganz, ganz deutlich auch wieder auf einem aufsteigenden Formast. Also da, die Gruppe ist Hammer. Und selbst der Golf-Channel hat ja so ein bisschen Expert-Tipps und selbst die sagen, Furyk wird die Überraschung sein in dieser Gruppe und wird da gewinnen. Also ich bin da tatsächlich auch, bin da mal gespannt. Ich würde hoffen, Jason Day, weil ich ihn sehr schätze und weil er ein sehr, sehr guter Matchplay-Spieler ist auch, aber ich glaube tatsächlich, seine größte Konkurrenz ist womöglich der 48-Jährige, erster Vorname Jim, zweiter Vorname Furyk.
In der Gruppe 13, da ist der Altmeister Tiger Woods noch nicht ganz 48-jährig, aber fehlt nicht mehr viel mit dabei.
Ey, das ist mein Jahrgang, da fehlt noch viel, ja.
Ist noch ein bisschen, wir sind ja alle.
Mach mich nicht noch älter.
Wir sind doch alle fast gleich alt. Und im Rücken haben wir es auch alle. Deshalb fühlen wir doch auch alle mit Tiger Woods so mit.
Ich habe keinen Rücken, ich habe Schulterblatt. Ja, das muss man erstmal hinkriegen. Verdammt. Entschuldigung.
Alles gut. Alles gut. Tiger Woods, dreimal gewonnen. 2003, 2004 und 2008. Aber seit Ewigkeiten, seit 2013 nicht mehr mit dabei gewesen bei diesem Turnier. Hing natürlich mit seiner Position in der Weltrangliste zusammen. Das ist lange her sozusagen, dass er da nicht sich qualifizieren konnte. Jetzt ist er 13. der Setzliste und zusammen mit Patrick Cantlay, Brent Snedeker und Aaron Wise gelost. Zwei Routiniers und vor allen Dingen der Rookie Aaron Wise mit dabei. Also nicht der Rookie, aber der Rookie des Jahres, des letzten Jahres.
Ja, finde ich ehrlich gesagt eine wahnsinnig aparte Paarung, weil er als erstes gegen Wise spielen wird. Das ist die Eröffnungspartie und das ist, also ich will es nicht Aaron Wise überschätzen und Tiger Woods auch bleibe nicht unterschätzen, aber das ist tatsächlich, das ist so wirklich größte Erfahrung. Also gegen totalen Frischling auf der einen Seite, das ist halt bei Tiger Woods. Also erstens freue ich mich, dass wir endlich sagen können, dass Tiger Woods jetzt wieder spielt, auch bei den WGC-Turnieren, weil wir auch schon im Rahmen seiner Comeback-Phase, das ganze letzte Jahr über eigentlich, ja immer wieder schon betont haben, ist ja wirklich ein Ausnahmefall bei den WGC-Turnieren. Tiger Woods wird jederzeit an jedem Ort der Welt eine Sponsors-Exemption haben und eine Einladung kriegen zu jedem Turnier, was stattfindet, weil jeder möchte Tiger Woods dabei haben. Nur bei den WGC-Turnieren darf er einfach nicht, solange er nicht unter diesen Top 64 der Weltrangliste ist. Und insofern bin ich froh, dass wir das jetzt mal vom Eis haben, also dass er sich da jetzt wieder weit und sehr weit vorne platziert hat mit Platz 13 und wieder im Feld ist. Aber Tiger Woods kennt dieses Matchplay-Format noch nicht. Der hat diese Round-Robin-Matches nie spielen müssen, weil 2, 3, 4 und 8 also 2003, 4 und 8 war das einfach noch ganz normales Knockout von vorne her. Und er hat auch den Golfplatz nie gespielt. Und du merkst bei Tiger jetzt schon, dass er einfach jahrelang weg war. Mhm. Und dass der eben jetzt tatsächlich auf seine alten Tage, jetzt sage ich es dann doch selber, jetzt neue Plätze spielt, die er noch nicht kennt. Und vor allen Dingen laufend eben auch mit neuen Spielpartnern spielt, die er nicht kennt. Und Aaron Wise ist natürlich das Jüngste und beste Beispiel auch dafür. Und die sind natürlich da super thrilled, letztendlich diese Chance zu haben. Aber für Tiger ist es tatsächlich so, dass der da immer wieder auch neue Leute kennenlernt auf dem Golfplatz, wie bei uns Amateuren. Da ist es ja auch so. Und aber früher hätte ich gesagt, das nervt ihn vielleicht, aber der neue Tiger ist ja tatsächlich, der macht ja Witze und findet viele Sachen cool. Insofern ist man verstört, nimmt es zur Kenntnis, also dass er Witze macht, meine ich jetzt damit. Nein, das ist ja total entspannt inzwischen und in der Gruppe, also das ist tatsächlich auch eine, die ich überhaupt nicht vorhersagen wollen würde. Wir wollen alle, dass Tiger Woods da weiterkommt, weil es natürlich fürs Turnier ganz, ganz klar natürlich das Beste wäre. Aber der kann schon Gegenwind kriegen. Übrigens auch von Brent Snedeker, der jetzt auch nicht die riesen Statistik hat, aber der einfach, wenn er auf dem Punkt da ist, auch eine große Konkurrenz sein kann.
Ja, wenn er richtig gut puttet, dann kann er wirklich auch im Matchplay eine richtig harte Nummer werden. Gruppe 14, Tony Finau, Ian Poulter, Kevin Kisner, Keith Mitchell, Mr. Ryder Cup, Mr. Matchplay,
Ian Poulter. Mr. Fairway-Treffen und Mr. Frischling auf der Tour, genau.
Alle dabei. Glaubst du, Finau natürlich einer, der dran ist, irgendwann mal tatsächlich zu gewinnen, der aber noch diese Form noch nicht wieder so ganz hat, wie er sie im letzten Jahr hatte?
Also ganz ehrlich, in der Gruppe muss man natürlich eigentlich wollen, dass Ian Poulter weiterkommt, weil es einfach Matchplay ist Ian Poulter einfach, der ist Mr. Matchplay, den willst du da einfach auch in der K.O.-Phase noch haben. Tony Finau ist natürlich jetzt so irgendwie unterm Strich vielleicht der bessere Golfer als Ian Poulter, kann ich jetzt aber auch nicht einschätzen, wie der jetzt diese Matchplays spielen wird. Letztes Jahr hat er ja seine ersten zwei Matches gewonnen. Hat dann aber gegen Alex Noren verloren, der dann die Gruppe wiederum gewonnen hat. Also jetzt nicht schlecht, aber eben auch nicht weitergekommen. Kevin Kisner ist halt auch so ein Kandidat, den man nie unterschätzen darf. Und Keith Mitchell gefällt mir sehr, sehr gut. Also jetzt nicht als Mensch, sondern als Golfspieler, der jetzt hier auf der Tour seinen ersten Sieg geholt hat und der aber eben sehr gut nachgelegt hat. Es ist ja durchaus manchmal zu beobachten, dass dann so wieder so ein Downfall kommt und dass die Spieler dann doch irgendwie so ein bisschen erschüttert von dem ersten Triumph dann wieder nachlassen. Und es ist auch aus meiner Sicht komplett normal und sportlich zu erklären. Aber Keith Mitchell schafft es ziemlich gut. Er hat es natürlich nicht nochmal gewonnen, aber der ist da wirklich immer mit vorne dabei, auch bei großen Turnieren. Und insofern ist der jetzt auch nicht so abzuschreiben. Aber natürlich muss Ian Poulter weiterkommen. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Das kann man nicht anders sehen. Und sorry, Tony Finau, ich gönne dir jeden Turniersieg, aber jetzt den vielleicht.
Den nicht.
Das muss jetzt ja auch nicht sein. Nein, gönne ich ihm auch, aber das muss er ja nicht zwingend jetzt sein.
Gruppe 15, Bubba Watson, der Titelverteidiger. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, so richtig Bock auf Matchplay hat der nicht. Der ist zusammengewürfelt worden mit Jordan Spieth, Billy Horschel und Kevin Na. Und bei Jordan Spieth, da kann man auch so den Eindruck haben, obwohl er den Kurs da in Austin kennt, dass er so richtig Bock auf Matchplay in den letzten Jahren auch nicht hatte. 6-mal dabei, nur einmal aus der Gruppenphase überhaupt rausgekommen. Und wenn wir dann seine Statistik der letzten Monate uns angucken, das spricht eigentlich für wieder ein frühes Aus. Oder eben gerade nicht.
Ja, jetzt haben wir es wahrscheinlich gejinxt. Und
wahrscheinlich.
Das sieht gerade eben nicht. Also das ist auch eben eine sehr, sehr unberechenbare Gruppe, wie ich finde, weil Bubba Watson jetzt nominell als 15. der Liste jetzt ja eigentlich natürlich top gesetzt ist und natürlich Titelverteidiger ist, aber wie gesagt ja auch irgendwie so ein bisschen widersprüchlich, wobei er in guter Form ist in letzter Zeit, definitiv in besserer Form als Jordan Spieth. Jordan Spieth kann man im Moment jetzt nicht so vorhersagen, das lustig ist ja letztendlich, was heißt lustiger, Jordan Spieth würde das als sehr unlustig empfinden, dass er nämlich überhaupt in der B-Gruppe ist, also sprich nicht topgesetzt ist, das war er ja auch bisher noch nie. Und dann waren eben diese 16 Top-Gesetzten dran und dann wurden die jeweils zweiten Spieler, also aus dem B-Bereich, dahin gelost. Und dann hast du nur noch zwei Gruppen übrig und die nächste Gruppe, das können wir ja kurz vorwegnehmen, hat als Top-Gesetzten Patrick Reed und Spieth ist noch in dieser B-Gruppe und alle haben wirklich gedacht, nee, das gibt's jetzt nicht, da wird das nicht zu Patrick Reed in eine Gruppe gelost. Dann wurde es doch gerade, also kurz vor knapp, noch Bubba Watson als Gruppenoberhaupt. Aber das war so eine kleine Aufregung während der Auslosung, das fand ich relativ lustig, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, Jordan Spieth wird es überhaupt nicht lustig finden. Und also in der Gruppe kannst du, ich würde Billy Horschel nicht unterschätzen, obwohl er jetzt auch nicht so der Matchplay-Typ eigentlich ist. Und Kevin Na, der ist einfach irgendwie, den habe ich ja wirklich, also Entschuldigung, aber also Golfspielen verabscheut für sein wahnsinnig langsames Spiel immer, was er jetzt deutlich beschleunigt hat. Deswegen erstmal Credits dafür. Und seit dieser Nummer mit Tiger Woods zusammen, als die in einem Flight waren und Kevin Na ist ja einer, der sehr, sehr oft die Bälle beim Putten reinwalkt sozusagen, also puttet und sofort hinterher geht, weil er ganz sicher ist, dass der Ball reingeht und sofort den Ball aus dem Loch rausholt. Und das hat er mit Tiger Woods in einem Flight zusammen gemacht. Für die, die es nicht gesehen haben, das muss man eigentlich irgendwie noch kurz irgendwie auf YouTube gucken. Das gibt's bestimmt irgendwas Video. Und hat halt da den Ball sofort rausgenommen und Tiger Woods hatte den Putt nach ihm und hat es nachgemacht. Und die sind fast abgebrochen vor Lachen. Und eben auch Tiger Woods lacht auf dem Grün während des Turniers. What? Also das ist der neue Tiger, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war aber eben auch Kevin Na, war einfach wahnsinnig lustig. Bei den Vieren würde ich mich auch nicht unbedingt irgendwie festlegen wollen. Würde es tatsächlich jetzt einfach mal zahlenmäßig bei Bubba Watson bleiben.
Dann gucken wir noch schnell auf die 16. Paarung beziehungsweise auf den 16. Viererpack. Patrick Reed zusammen mit Sergio Garcia, Shane Lowry und Andrew Putnam. Und bei Patrick Reed, da haben wir ja über das Valspar Championship am Montag auch gesprochen, über sein vernichtendes Ergebnis. Der arbeitet jetzt aber aktuell gerade an seinem Schlag, an seinem Schwung, hat sich mit David Ledbetter zusammengetan.
Ja, und das ist natürlich jetzt auch gerade allein deswegen würde ich ihn tatsächlich jetzt hier nicht top favorisieren in dieser Gruppe, weil, also es kann sich ja auszahlen, um Gottes Willen. Wir haben schon so viele Schwungveränderungen bei so vielen Athleten gesehen, meine Güte. Oft ging es auch in die Hose, das haben wir leider auch mit angesehen oder ansehen müssen bei Patrick Reed. Wenn er das jetzt gerade macht, ist das Work in Progress und dann würde ich sagen, dass normalerweise, aber Golfen ist kein normaler Sport, aber normalerweise würde das heißen, dass er da eigentlich nicht die Stabilität hat, um so viele Matches zu gewinnen. Also weißt du, wo du dir auch, wo er jetzt ja keinen Tag hat, den er so ein bisschen in den Sand setzen kann. Bei einem Vier-Tages-Turnier über 72 Löcher, da kannst du immer noch einen Tag mal nicht so richtig doll in Form sein. Wenn die anderen drei gut genug sind, kannst du es auffangen. Wenn du beim Matchplay eine Schwäche zeigst, wird die normalerweise vom Gegner ausgenutzt und du bist draußen. Und insofern, also weiß ich jetzt nicht, wie weit diese Schwungveränderung da jetzt schon sich wirklich da festgesetzt hat bei ihm und wie zuverlässig das schon ist. Das wäre, wenn, dann aus meiner Sicht eher eine Investition in die Zukunft. Sprich, das wird vielleicht dann in den nächsten Wochen greifen. Aber ich kann ja nicht reingucken. Vielleicht steht er da und spielt wie ein junger Gott. Haben auch alle schon mitgekriegt. Ich hoffe, dass Sergio Garcia was dagegen hat. Dazu müssen wir, glaube ich, überhaupt nichts sagen.
Wenig. Aber ich meine, der kennt die Gegend da ja auch. Das ist ja seine US-amerikanische Heimat, Austin.
Das auch noch, ja. Trotzdem würde ich, wenn ich müsste, auf Shane Lowry setzen. Das ist, weiß nicht warum, aber der ist so ein ganz unterm Radar Flieger manchmal, der Ire, und der kann unglaublich tolles Golf spielen. Und der hat auch nichts gerissen bisher bei diesen Matchplay-Runden. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass der da irgendwie als lachender Dritter rauskommen würde, was impliziert, und das ist auch so gemeint, dass ich Andrew Putnam jetzt bei aller Liebe nicht große Chancen einräumen würde. Ja, also ja, es ist, der war jetzt irgendwie, der hat nichts zu verlieren. Das ist das Einzige, was ihm zugute kommt. Ansonsten hat er jetzt in der letzten Zeit einfach da jetzt irgendwie uns nicht mit wahnsinnigen golferischen Leistungen beeindruckt. Deswegen würde ich auf jeden Fall das unter den ersten dreien ausmachen und irgendwie so ein Überraschungstipp auf Shane Lowry machen.
Wir werden sehen, ob der Überraschungstipp am Ende Erfolg hat. Nächsten Montag besprechen wir es natürlich hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, werden es aber natürlich in dieser Woche auch nochmal melden und dann schon mal zusammenfassen, was sich dann bisher dann so als kleines Zwischenfazit getan hat beim WGC Dell Technologies Matchplay 2019 in Austin, im Austin Country Club in Texas. Desiree, vielen Dank.
Sehr gerne.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.